Guten Morgen, hallo, ich bin die Alexandra Sauer und ich bin heute bei Radio Enterbach, gemeinsam mit Andrea Stötter. Der Andrea Stötter ist der Leiter der Joni-Akademie in Innsbruck. Er ist Psychotherapeut und Master in komplementärer Gesundheitswissenschaften. Und wir reden heute über die Volkskrankheit Nummer 2, die Depression. Und Herr Stötter hat eine Methode entwickelt, und zwar die achtsame Berührungstherapie, die derzeit im psychiatrischen Krankenhaus in Hall in Form einer klinischen Studie erforscht wird. Ja, Herr Stötter, könnten Sie mal ein bisschen was erzählen über die Methode?
Ja, zuerst einmal danke für die Einladung. Wie der Name schon sagt, achtsame Berührungstherapie, besteht diese Methode aus, oder kann man sagen, die Methode steht auf zwei Säulen, die Achtsamkeitspraxis und achtsame Berührung bzw. Massage. Jetzt um ein bisschen in die Vertiefung zu gehen, was ist jetzt Achtsamkeit, was ist Achtsamkeitspraxis? Achtsamkeit oder Achtsamkeitspraxis findet man in alle Kulturen wieder, findet man in alle Zeiten wieder. Und speziell kommt eine starke Strömung vom asiatischen Raum bzw. vom Buddhismus, die Achtsamkeitspraxis schon seit Jahrtausenden praktizieren. Wir finden sie aber auch in unserer Kultur. Man denkt da an Hildegard von Bingen, an Meister Eckhart, an Jakob Böhme. Also haben wir durchaus hier auch eine Achtsamkeitspraxis zu finden in unserer Kultur. Was ist jetzt die Achtsamkeit? Achtsamkeit ist ein spezieller Bewusstseinszustand bzw. eine spezielle Geisteshaltung, die vergleichbar ist vielleicht mit einem neugierigen Kind. Achtsamkeit ist offen, ist nicht wertend, ist neugierig. Achtsamkeit ist ein tiefer, entspannter, gelassener Zustand. Das heißt, ich begegne den Dingen mit dieser Geisteshaltung. Ich will nichts verändern, sondern ich akzeptiere das, was ist. Und zwar nicht nur eingeredet, sondern wirklich gefühlt. Und diese Achtsamkeitspraxis ist eben das Praktizieren von der Achtsamkeit. Man kann das durchaus sagen, es ist eine Achtsamkeitsmeditation, wobei das konfessionslos ist, also ohne irgendeine Glaubensrichtung oder ohne irgendeine Zugehörigkeit einer Religion, also jenseits von dem. Mhm. Man kann das ruhig auch sagen, letztendlich ist es eine wissenschaftliche Haltung. Es ist eine neugierige Haltung, eine offene Haltung und es ist unvoreingenommen. Und wenn man Achtsamkeit praktiziert, dann mündet das ganz organisch, ganz natürlich auch in einen Zustand des Mitgefühls. Und jetzt, was jetzt ganz spannend diesbezüglich ist, dass seit einigen Jahren, circa seit 10 Jahren, auch die Wissenschaft sich um die Achtsamkeit bemüht. Und zwar die erste bahnbrechende Studie, die diesbezüglich gemacht worden ist, war in die Ende der 90er Jahre in Amerika von Professor Schwartz, der anhand von Menschen, die an Zwangsstörungen leiden, das sind Menschen, die zum Beispiel sich ständig die Hände waschen müssen, Achtsamkeitspraxis untersucht hat. Und zwar hat der zuerst einmal mit diesen bildgebenden Verfahren die Gehirne der Menschen vermessen und hat denen auch aufgezeigt, wo diese Zwangsneurose, in welchen Schaltkreisen die zu finden ist im Gehirn, hat dann 8 Wochen lang diese Praxis durchgeführt mit diesen Menschen, wobei jeder ungefähr 1 Stunde lang diese Praxis auch daheim angewandt hat, also diese achtsame meditative Praxis, und hat im Anschluss der Studie nach 2 Monaten wieder die Leute in die Röhre gesteckt und das Gehirn sichtbar gemacht und die Ergebnisse waren signifikant. Dass die Menschen zusätzlich zu ihrer subjektiven Empfindung, dass sie zum Großteil von diesen Zwangsstörungen befreit worden sind, auch das Sichtbare, dass das Gehirn sichtbar verändert worden ist. Das heißt, das Resultat ist, Achtsamkeit verändert sichtbar, messbar das Gehirn. Und zwar werden bestimmte Schaltkreise im Gehirn aktiviert, beziehungsweise andere Schaltkreise deaktiviert. Und nach dieser Eröffnungsstudie in dem Bereich seien da weitere Studien gefolgt. Zum Beispiel hat der Professor Davidson, auch von Amerika, tibetische Mönche aus den Himalaya hergeholt, in sein Studio, in sein Labor sozusagen eingeladen und hat deren Gehirne vermessen mit der Frage, was passiert mit dem Gehirn, wenn Menschen 30 oder 40 oder sogar 50 Jahre lang meditieren oder Achtsamkeitspraxis praktizieren. Und die Resultate waren sehr interessant und ja, man hat herausgefunden, bestimmte Gehirnareale sind überaktiv und andere sind unteraktiv. Ein kleines Beispiel, man hat dann im Zuge dieser Forschung auch herausgefunden, dass im rechten Vordergehirn bei Depressiven diese Aktivität überdimensioniert ist, dass da sehr viel Zellwachstum da ist. Und bei den tibetischen Menschen war genau das linke Vorderhirn überdimensioniert. Also diese Zone, wo scheinbar nach diesen Studien auch das Glück daheim ist, wo das Glück reguliert wird, mhm. Und umgekehrt eben auf der anderen Seite das Unglück, die Depression. Seit dieser Zeit hat es dann sehr viele Studien gegeben. Mittlerweile wird auch in Europa geforscht im Bereich Achtsamkeit an verschiedensten Universitäten in Deutschland. Und die Resultate sind sehr interessant. Und diese meine Studie, von der wir dann noch reden werden, basiert auf diesen wissenschaftlichen Studien einerseits und auf der anderen Seite eben auf dieser jahrelangen Erfahrung, auch meiner persönlichen Erfahrung im Achtsamkeitspraxis. Ich bin eben Psychotherapeut, speziell ausgebildet in der Hakomi-Psychotherapie. Das ist eine Psychotherapie, die auf Achtsamkeit basiert, die schon seit 30 Jahren existiert. Und aus dieser Verbindung zwischen Praxis und diesen wissenschaftlichen Studien ist eben dieser eine Pfeiler dieser Arbeit, der Studie dann entstanden.
Ich hätte nur schnell eine Frage, und zwar, wie ist denn das, diese Methode, hat das jetzt was mit Psychotherapie zu tun?
Das ist jetzt in dem Sinn keine Psychotherapie, sondern es ist eher mehr ein Training, ja. Und das dann jeder durchführen kann, und es muss nicht unbedingt dann ein Psychotherapeut ausführen, sondern speziell dafür ausgebildete Menschen. Aber lassen Sie mich nochmal zuerst die zweite Säule erklären von dieser Methode, und zwar die Berührung. Auch da haben wir als Fundament einen Wissenschaftszweig, und das ist die Bindungsforschung oder Entwicklung und Entwicklungspsychologie. Und die Bindungsforschung beschäftigt sich mit der frühen Bindung zwischen Mutter und Kind. Und diese Forschungsrichtung ist schon sehr viel älter, das ist schon über 50 Jahre und das ist sehr gut fundiert, da gibt es sehr Menge Resultate, Menge Studien darüber. Und die Bindungsforschung besagt eben, dass die erste Bindung wesentlich ist für die weitere Entwicklung des Menschen. Das heißt, wenn in der Phase eine sichere Bindung da ist, sichere Bindung heißt, dass viel Nähe da ist, viel Kontakt da ist, viel Fürsorge, viel Achtsamkeit da ist, dass das entscheidend ist für die Entwicklung, und wenn eine unsichere Bindung da ist, dass das genauso dann prägend ist und dass da die ersten Weichen gestellt werden für die weitere Entwicklung des Lebens. Und wenn man jetzt denkt, dass die Sicht jetzt, also die Studien besagen auch, dass wenn die unsichere Bindung im Anfang des Lebens da ist, dann natürlich bildet sich schon rein physiologisch ganz ein anderes Nervensystem aus, das in Richtung Schutz, Flucht, Kampf, also die Grundelemente des vegetativen Nervensystems, das heißt, das wird ganz anders ausgeprägt, ganz anders konditioniert, ganz anders programmiert, und das setzt sich dann im Laufe des Lebens weiter fort. Das heißt, wenn das Fundament schon auf Unsicherheit gebaut ist, dann werden alle weiteren Schritte auch durchdrungen sein von dieser Unsicherheit. Ne? Mhm. Und das Nervensystem wird sich dann mehr in die Richtung ausformen, mit verschiedensten Stress, Parametern, mit verschiedensten Spannungszuständen, die mein Leben lang mich dann mit begleiten und die ich mich innerlich permanent auf unsicheren Boden befinde. Das heißt, dass ich mich unsicher fühle, dass ich eher mit Selbstwertthematiken oder Problemen zu kämpfen habe, dass ich einfach kein Urvertrauen habe, dass ich keine Stabilität habe. Und das entscheidet sich in dieser frühen Phase. Deswegen ist da die sichere Bindung und die sichere Boden wesentlich für die Entwicklung der Menschen. Und da spielt jetzt ganz entscheidend die Berührung mit hinein. Das heißt, die Berührung ist ja der erste Sinn des Lebens. Das heißt, die Berührung ist ja schon in der 8. Schwangerschaftswoche voll ausgebildet, wo das Ohr noch nicht da ist, das Ohr kommt erst am 23., wo das Auge noch nicht da ist, wo die anderen Sinne noch sehr marginal entwickelt sind. Und in der ersten Lebensphase ist eben die Berührung, gerade in den ersten Monaten, ist die Berührung ganz zentral, weil über die Berührung die ersten Informationen für das neue Wesen vermittelt werden. Und auch das Nervensystem, das Gehirn braucht sozusagen Futter, braucht Stoff, braucht Input, um sie überhaupt entwickeln zu können. Und das ist der Sinnesreiz-Input. Und in dem Sinn ist die Haut da ganz wesentlich. Das Auge tritt ja erst nach dem zweiten Lebensmonat so richtig in den Vordergrund. Aber am Anfang ist Berührung, ist Greifen, ist Spüren ganz wesentlich für diese Prägung. Und wenn diese Berührung jetzt liebevoll ist, wenn die achtsam ist, wenn eben eine bestimmte Berührungsqualität da ist, also nicht nur die Quantität, dann wird eben dieser neue Mensch bzw. das Nervensystem dementsprechend geprägt und, wie ich schon vorhin gesagt habe, wird durch diese Berührung ein wesentlicher, sicherer Nährboden geschafft, das, was sich aufs ganze Leben lang auswirkt. Also ist die Berührung ganz ein wesentlicher Faktor für menschliche Entwicklung und auch für Gehirnentwicklung. Nicht? Das heißt auch, was man herausgefunden hat, auch, dass Intelligenz abhängig ist von dieser frühen Phase, weil sich die Gehirnentwicklung dementsprechend entwickelt. Und wir haben ja in der ersten Phase oder überhaupt im ganzen Leben zwei Faktoren, die uns steuern. Einmal ist es die Bindung und einmal ist es das Wachstum. Wenn wir eine sichere Bindung haben, dann wachsen wir ständig permanent über uns hinaus. Und wenn die Bindung nicht sicher ist, dann ist das Wachstum eingeschränkt. Dann wird das Potenzial, das Wachstumspotenzial oder die Wachstumsressource wird dann verwendet, um die unsichere Bindung zu kompensieren. Das heißt, Entwicklung wird verzögert, Entwicklung wird eingeschränkt. Das sagen uns sowohl die Entwicklungspsychologen als auch die Gehirnforscher, die ganz klar uns über Studien und über diesen bildgebenden Verfahren uns diese Dinge erzählen.
Und Sie haben also diese zwei Faktoren jetzt zusammengeführt und daraus die Methode entwickelt.
Genau, es ist jetzt der Impuls ist von einem bestimmten amerikanischen Forscher gekommen, Daniel Siegel, Psychiater und Psychologe, der da bahnbrechende Studie gemacht hat, und zwar der hat herausgefunden, dass beim Achtsamkeitstraining, das ist einer, der sich sowohl für Bindungsforschung als auch für Achtsamkeitstraining interessiert, und der hat herausgefunden, dass das Achtsamkeitstraining dieselbe Gehirnaktivität oder dieselbe Ort im Gehirn aktiviert wie bei Kindern, die eine sichere Bindung erfahren. Und das ist eigentlich bahnbrechend und fantastisch. Das heißt, wenn ich achtsam bin, dann passiert im Gehirn dasselbe, als wie bei Kindern, die ganz viel Nähe erfahren, die ganz viel Berührung erfahren, die ganz viel gekuschelt werden und ganz viel gestreichelt werden. Dieselben Mechanismen. Und das, was ich dann gemacht habe, ist einfach die Berührung ins Spiel zu bringen. Ich habe eigentlich nichts Neues erfunden, sondern ich habe einfach nur neu verknüpft mit eben dem Gedanken, dass diese erste Bindung stark berührungsabhängig ist. Und aus meiner Geschichte ist, dass ich nicht nur Psychotherapeut bin, sondern auch Körpertherapeut und die ganzen körpertherapeutischen und Massageformen praktiziert habe und immer noch praktiziert und erforscht habe. war das naheliegend, eben da mit Berührung bzw. mit Massage das zu verbinden, diese Achtsamkeitspraxis mit Massage zu verbinden. Und daraus ist eben die achtsame Berührungstherapie entstanden. Ich habe auch in meinem Studium darüber eine Diplomarbeit geschrieben und ja, das Resultat ist jetzt da. Diese Methode existiert und wird, wie Sie schon vorhin erwähnt haben, momentan im psychiatrischen Krankenhaus in Hall erforscht mit einer Studie.
Mhm. Ja, und wie kann man sich jetzt da den Ablauf der Studie vorstellen? Können Sie uns da ein bisschen was drüber erzählen?
Ja, die Studie ist, lehnt sich schon an diese Achtsamkeitspraxis, die ja, überall auf der Welt eigentlich fast schon standardisiert ist, mit diesen acht Wochen, also 2 Monaten, 16 Behandlungen. Also die Teilnehmer sind jetzt Menschen mit mittelschweren Depressionen, die auch die dementsprechende Diagnose haben von ihrem dementsprechenden Arzt und auch unter Medikamente stehen, also Psychopharmaka. Und diese Menschen bekommen jetzt in diesen 2 Monaten diese Behandlungen, die zu einer Stunde jeweils, und die besteht aus Achtsamkeitspraxis. Das heißt, die werden angeleitet, lernen das, werden trainiert in dieser Achtsamkeitspraxis, und in der anderen halben Stunde kriegen sie eben diese achtsame Berührung. Also in dem Fall ist es eine spezielle achtsame Massage. Der aktive Teil ist eben die Achtsamkeitspraxis, die sie dann daheim auch anwenden müssen sollen. Mhm. Und der passive Teil ist eben dieser Genussteil, sagen wir auch, die Massage. Nicht? Mhm. Und unsere Messmethoden sind 2. Wir nehmen den Menschen über den Speichel Cortisol ab, also das Cortisolmess. Und Cortisol ist eines der Hauptstresshormone, das immer ausgeschüttet wird, speziell bei chronischem Stress. Also weiß man, dass depressive Menschen unter hoher Spannung stehen und einen höheren Cortisolwert haben. Und wir wollen herausfinden oder mit der Frage hineingehen, ändert sich der Cortisolwert vorher, nachher? Das heißt, Sie kriegen eine Cortisolmessung vorher, vor dieser ganzen Therapieserie und nachher. Nach den 8 Wochen nehmen wir wieder Cortisol ab und schauen, ist da was passiert. Und die andere Methode ist ein Experteninterview, die Hamilton-Depressionsskala, das dann von den Therapeuten im Krankenhaushall abgenommen wird. Und auch da wieder haben wir eben die Messung vorher und die Messung nachher. Es handelt sich um eine klinische Studie, das heißt, dass wir da eine Kontrollgruppe haben. Diese Kontrollgruppe bekommt in der Phase keine Behandlung. Die Kontrollgruppe kriegt erst nach den 8 Wochen mit abgeschlossenen Tests die Hälfte der Behandlungen, sozusagen als Dankeschön, dass sie dabei waren, dürfen sie auch nochmal die 8 Behandlungen genießen. Die Menschen, die Teilnehmer, werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, in der Fachsprache randomisiert. Und von dem her entspricht es einer anerkannten klinischen Studie. Die läuft schon seit 1,5 Jahren, die Studie. Ja. Und wir erwarten so in einem halben Jahr die Endresultate.
Jetzt hätte ich gerade noch eine Frage, und zwar, Sie haben vorhin von der Bindungstheorie gesprochen, also vom Kleinkindalter. Wie ist denn das im Erwachsenenalter? Kann sich da was verändern im Gehirn?
Ja, was die neuesten Erkenntnisse sagen uns, zeigen, dass das Gehirn bis ins hohe Alter ein wahnsinniges Wachstumspotenzial hat. Mhm. Da hat sich in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel verändert in diesen Ansichten. Früher hat man gemeint, du hast ja eine bestimmte Anzahl Nervenzellen und mit dem musst du auskommen und ab dem Zeitpunkt sterben sie ab. Heute weiß man, dass das bis ins hohe Alter wachsen kann, beziehungsweise neu verknüpfen kann, je nach Gebrauch. Und von dem gehe ich aus, von diesem Wissen, dass unglaubliches Potenzial in uns allen vorhanden ist, das nur aktiviert werden muss und gebraucht werden muss. Und ich weiß, wenn ich Menschen berühre, dass ich unmittelbar ins Gehirn eingreife. Das heißt, schon die Haut allein von der Entwicklungsgeschichte her entsteht aus demselben Keimblatt wie das Gehirn. Die Haut ist sozusagen das nach außen gelagerte Gehirn. Das ist ein Teil des Gehirns von der Entwicklung her. Mhm. Das heißt, wenn ich die Haut berühre mit einer bestimmten Qualität, mit einer, eben in dem Fall mit Achtsamkeit, dann passiert was im Gehirn. Mhm. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Und von dem, das ist so die Basis unserer Therapieform. Von dem her wissen wir, dass Massage mit dieser Achtsamkeit gemacht sehr wohl was bemerkt. Wir werden die Resultate erst haben in einem halben Jahr, aber was uns die Leute schon erzählen und was unsere Erfahrung ist, vom subjektiven Empfinden her, ist es eindeutig.
Da würde ich sagen, das sind ja Wahnsinnsaussichten.
Ja, ich bin jetzt noch ein bisschen vorsichtig, aber die Zwischenresultate sind sehr positiv, dass die Menschen sehr gut ansprechen auf die Methode, dass sie ja nach einem Monat schon einen klaren Lichtblick haben bis jetzt. Und wir werden sehen, wie es dann definitiv ausgeht, nach einem halben Jahr, wenn die Studie fertig ist.
Ja.
Was die Menschen natürlich berichten, dass es ihnen besser geht, dass sie leichter mit ihren Emotionen umgehen, dass sie gelassener sind, dass sie leichter wieder herauskommen, wenn sie wieder mal in einen Strudel hineinkommen, dass sie eben achtsamer mit sich umgehen, dass sie mehr Körperbewusstsein haben, dass sie mehr im Hier und Jetzt sind, also mehr in der Gegenwart, dementsprechend auch mehr wahrnehmen, dementsprechend dann auch leichter die Dinge genießen können, und das ist schon ein ganz großer Schritt in Richtung Bewältigung auch in dem Fall dieser Volkskrankheit.
Mhm. Ja, das klingt sehr interessant, Herr Stötter, und jetzt wollte ich gerade noch fragen, wer führt denn die Studie durch? Machen Sie das selber oder haben Sie Mitarbeiter?
Genau, da haben wir jetzt drei Personen ausgebildet in dieser Methode, die dann diese Leute behandeln, im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Händen auch. Und der Test findet immer, wie gesagt, im Krankenhaus Hall statt, wo in dem Fall eine Psychologin diese Tests abnimmt und die Studie betreut und leitet, gemeinsam mit dem Professor Haring, dem Chef der Klinik. Und die ausgebildeten Menschen führen das eben dann durch. Ne? Die haben eine Ausbildung hinter sich. Die Basisausbildung ist dann eben eine Massageausbildung an der Joni-Akademie, an unserer Akademie. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass sie schon entweder mit Körper was zu tun haben, also Körperarbeit machen, Massage machen. Und dann haben sie von mir da eine Ausbildung bekommen in dieser speziellen Therapieform. Genau. Mhm.
Ja, vielleicht nur kurz, wer kann da, wie tut man da, wenn man jetzt an der Studie teilnehmen will, ja, sich dafür interessiert?
Die Voraussetzung ist natürlich, dass es nicht so zur schwache Depression ist und nicht zu starke, also mittelschwere Depression. Und dann ist es relativ einfach anrufen bei uns. Und es besteht noch die Möglichkeit, dabei zu sein. Es seien noch ein paar Plätze frei für die Studie. Und im Prinzip, wenn diese Grundvoraussetzungen erfüllt sind von der mittelschweren Depression und von der Einnahme von dementsprechenden Medikamenten, dann kann jeder mitmachen. Gell? Wichtig ist nur, dass er weiß, es ist auch eine aktive Methode. Das heißt, er muss daheim was tun. Er muss wirklich täglich diese Achtsamkeitspraxis durchführen und dann zweimal die Woche bei uns diese Behandlung dann genießen.
Mhm. Ja, ich danke Ihnen, Herr Stötter. Das war sehr interessant und es klingt sehr vielversprechend, und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei der Studie.
Danke vielmals.
Und ich bedanke mich auch bei Radio Enterbach für die Möglichkeit, mit Herrn Stötter über das zu sprechen. Wer sich für die Studie interessiert, kann Kontakt aufnehmen mit der Joni-Akademie in Innsbruck unter der Telefonnummer 0512 57 2032 und ja, kann sich dort Informationen einholen. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.